Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die wunderschöne südnorwegische Schärenküste. Denn heute befinde ich mich allein mit dem Sneakpot-Sofa in Südnorwegen, im wunderschönen Lillesand. Und telefoniere in die Stadt, nach Oslo natürlich. Es gibt ja nur eine ernstzunehmende Stadt in Norwegen. Und an der Leitung habe ich einen waschechten Kunstdieb, Robert Krüger.
Hallo. Ja, und da auf dem Land draußen, da wohnen die Leute, die so ein bisschen seltsam sind. Und deshalb haben wir den verrückten, verschrobenen Bauern, der eine Schrotflinte unter seinem Sofa hat. Christoph Perner.
Ja, genau die muss man auch haben, denn jetzt hören wir die Folge 220 des Sneakpots. Jo Nesbøs Headhunters. Worum ging's, Robert?
Ja, das ist schwer in Worte zu fassen, aber ich will es versuchen. Headhunter bezieht sich hier auf so jemanden, der von Firmen engagiert wird, um ja neue Führungskräfte zu rekrutieren, also quasi so auf die Jagd nach geeignetem Fachpersonal zu gehen. Es ist also kein Kopfgeldjäger in dem Sinne, dass er irgendwelche Straftäter nach Hause bringt. Wir lernen eine Figur namens Roger Braun kennen, gespielt von Axel Henny, den wir schon mal in Max Manus gesehen haben, aber da können wir später drüber diskutieren, wie wir die ganzen Darsteller fanden oder wie ich die Darsteller fand. Und er führt ein Doppelleben. Er ist also offensichtlich reicher Geschäftsmann, sehr erfolgreich, wohnt in einem fantastischen Haus mit einer hübschen blonden Frau, die eine Kunstgalerie hat. Und er ist eben dieser Headhunter, der irgendwie den ganzen Tag in einem sündhaft teuren Anzug rumläuft und sich in irgendwelchen Meetings mit Leuten trifft, die vielleicht der neue CEO von Firma X und Y werden könnten. Aber er hat ein Doppelleben sozusagen. Er ist Kunstdieb und stiehlt berühmte Gemälde. Und das ist wohl das, wo sein Reichtum herkommt. Also es wird nicht so ganz klar. Er hat ständig Geldprobleme, weil er es mit vollen Händen raushaut. Er ist halt der totale Lebemann, kauft sich irgendwie tolle Sachen, kauft seiner Frau andauernd teure Geschenke und hat dieses wahnsinnig riesige Haus. Und am Anfang hat man so ein bisschen die Off-Stimme, die dann erklärt, dass er eigentlich sich das alles gar nicht leisten kann und deshalb muss er jetzt wieder irgendwas Tolles klauen. Und der Film fängt eben so an, als ob wir jetzt eine Geschichte über einen Kunstdieb, der ein Doppelleben führt, erzählt bekommen und seinen nächsten großen Coup. Das deutet sich dann auch an, als ein berühmtes Bild, ein Rubens, ein Original Rubens in Oslo auftaucht und den will er haben. Und was sich dann aber rausstellt, ist, dass ihm da jemand eine Falle gestellt hat. Zu welchem Zweck will ich nicht verraten, aber das Bild spielt dann plötzlich nur noch eine untergeordnete Rolle und es beginnt eine Hetzjagd auf ihn und er läuft vor jemandem davon, der offensichtlich allerlei technische Mittel einsetzt, um ihn zur Strecke zu bringen und der auch sehr skrupellos ist und auch viel besser ausgebildet, weil er mal bei der Armee war. Spezialkämpfer und so weiter.
Also das klingt jetzt aber doch eher nach der eigentlichen Bedeutung von Headhunters, oder?
Richtig, ja. Wahrscheinlich ist es durchaus Absicht, diese Doppelbedeutung. Wobei, dann ist die Mehrzahl nicht mehr richtig, weil, vielleicht ist die Mehrzahl richtig, weil sie beide auf eine Art Headhunter sind sozusagen. Eher im Sinne des Business-Tums und der andere, der jagt dann ihn wirklich persönlich. Und da dreht der Film so ein bisschen ab. Also wenn man so im Kino sitzt, in diesem Sneak-Kontext, wo man nicht weiß, was kommt, dann beginnt der Film komplett so, als ob das jetzt ein Kunstraubfilm wird. Und du freust dich eigentlich auch schon darauf, irgendwie intelligente Überlistung von Alarmanlagen und Austricksung von Sicherheitspersonal und solche Dinge zu sehen. Alarmanlagen und Sicherheitspersonal spielen auch eine große Rolle in dem Film, aber nur bis zur Hälfte und oder bis zu einem Drittel, würde ich sagen. Und dann passiert eben dieser Schnitt und danach ist er eigentlich nur noch Gejagter und hetzt schwer verletzt durchs Unterholz irgendwo auf dem Land und wird immer grotesker zugerichtet bei den einzelnen Begegnungen und kann aber immer noch wieder abhauen und versucht so langsam dahinter zu kommen, was will der eigentlich von mir und warum will der das und wie kann ich den aufhalten. Und ist es dann wirklich nur noch die zwei Kerle gegeneinander plus ein paar Statistenmaterial, sag ich mal.
Mhm. Ist ja nicht ganz unüblich für Axel Henning-Filme, dass er sehr leidet und dann Blut überströmt und stark abbaut. Also das sieht man ja häufig. Man sieht ihn ja sowieso wahnsinnig häufig in norwegischen Filmen. Also wenn man ein bisschen norwegische Filme der letzten 10 Jahre sich angeschaut hat, dann kommt man an ihnen nicht vorbei.
Richtig. Ja, also ich hatte schon gesagt, Max Manus hatten wir auch einen Sneakpot drüber gemacht. Ich glaube auch wir beide allein, kann das sein?
Kann gut sein. Und ich glaube, auch da haben wir schon gesagt, dass man ihn in jedem zweiten norwegischen Film sieht.
Das mag sein, ja.
Ist einfach ein toller Schauspieler. Also
sein Gegenpart wird gespielt von Nikolai Coster-Waldau. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ich glaube, er ist Däne. Mhm. Ist im Gegensatz zu ihm, er ist ja eher so, also ich weiß nicht, wie die Norwegerinnen das sehen, aber für mich ist er jetzt eher, also der Axel Henning nicht so ein Schönling in dem Sinne. Er hat zwar so wallendes blondes Haar am Anfang des Films noch, das ist dann später weg. aber mit seinen so etwas hervortretenden Augen und so weiter ist er auch nicht der Größte. Das wird in dem Film übrigens auch andauernd thematisiert. Ich bin nur 1,68, natürlich muss da was kompensiert werden, sagt er gleich am Anfang in so einem Off-Dialog.
Ist er wieder so bodygebildet, wie er in Uno war?
Er hat schon Muskeln, aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn irgendwie. Nee, also ich würde mit Nein beantworten, auch weil er jetzt nicht irgendwie dicklich ist oder so. Also er läuft auch schon mal oben ohne rum und du siehst, da ist durchaus Muskelmasse vorhanden, die auch an den richtigen Stellen sitzt. Mhm. Aber das wird jetzt nicht übertrieben thematisiert. Im Gegenteil, der andere Typ. Der ist eher so, der kommt so ein bisschen in dem Film teilweise rüber wie dieser Flüssigmetall-Terminator in T2, also Terminator 2. So dieses eiskalte, aufs Ziel fixiert sein. Noch dazu, weil es eine Szene gibt, wo der, wie dieser Flüssigmetall-Terminator-Heini auch, mit einem riesigen Sattelschlepper-Truck hinter ihm her ist und da durch die Gegend fährt.
Der T-1000, meinst du?
Ja, ich meine den T-1000, genau. Und diese Szene erinnerte mich sehr daran, wie so die Kamera so von unten in das Truckführerhaus hochfilmt und er sitzt da hinter der Scheibe und guckt mit so einem eiskalten, leeren Blick auf sein Ziel und das, was er jetzt vorhat, mit dem LKW zu rammen. Das war irgendwie so diese eiskalte Fixierung auf das Ziel, ich muss den umbringen und alles andere ist jetzt völlig irrelevant, dass da Polizei rechts und links drumherum ist, geht mich alles nichts an. Da wirkt der eher so wie diese Kampfmaschine und der andere ist eigentlich eher so ein Gejagter, der irgendwie gar nicht weiß, wie ihm geschieht und dann erst so nach und nach wieder zu Sinnen kommt und zu Gegenmaßnahmen.
Das klingt jetzt ziemlich herkömmlich so von der Story her. Ist es denn sehenswert?
Es ist extrem sehenswert, finde ich, denn es ist extrem spannend gemacht. Es fängt am Anfang so ein bisschen ärgerlich an, weil sehr viel so, du hörst ihn selbst, seine eigene Stimme so, seine Gedanken oder so, den Film kommentieren, so, was mich ja eigentlich immer ärgert. Mhm. Aber dann doch hier dazu führt, dass du innerhalb von einer Minute in Szene gesetzt wirst, was hier Phase ist, eher Kunstdieb, das und das, ich nicht so brauch Geld, hier große Haus, teure Frau. Muss ich mir alles leisten, weil ich bin nur 1,68, ich habe da was zu kompensieren. und dann wird das so erklärt, es hört im Film dann fast auf, es wird noch so ein, zwei Mal passiert das noch, dass er so den Film kommentiert, aber im Wesentlichen ist es nur am Anfang und es hilft dem Film sehr schnell, ihn quasi auf die Schiene zu setzen und mit Vollfahrt losfahren zu lassen. Was irgendwie auch angenehm ist dann.
Also es bleibt dann nicht so, dass er immer alles kommentiert.
Nee, zum Glück nicht. Und wie gesagt, es fängt dann an und ist dieser Film zwischen Kunstdieb und High Society, der aber schon so eine unterschwellige Spannung aufbaut, die, wo man irgendwie weiß, da hier brodelt irgendwas. Also irgendwas passiert da gleich oder der, also es war auch im Kino 10, wo es ja traditionell doch eher mal krawallig zugehen kann, sofort ziemlich ruhig und die Leute sind alle irgendwie in den Bann gesaugt worden. Und ich kann gar nicht mal so erklären, warum. Die Action, die dann später folgt, ist hart, teilweise überraschend, sehr gnadenlos. Also was der Kerl für Verletzungen erleidet, ist schon bitter. Also auch Teile davon fügt er sich selbst zu. Da müsste ich jetzt spoilern, um zu erklären, warum. Das sind so Szenen, wo du, die haben zwar jetzt nicht irgendwie direkt Horrorfilmcharakter in dem Sinne, auch wenn wir absurd zersplitterte Leichen in Großaufnahme zu sehen kriegen, die machen auch Saw alle Ehre. Das ist aber nicht der Zweck des Films, das passiert so nebenzu. Also da fallen die einfach mit dem Auto von der Klippe und unten liegt eine Leiche und dass die bis zur Unkenntlichkeit zerstört ist, ist für den Fortgang der Geschichte wichtig. Also wird das auch einfach direkt volle Granate Großaufnahme gezeigt. Und ja, das muss man halt abkönnen irgendwie. Und die Härte, mit der dieser Film so vorgeht und die Geschichte weiter treibt, ist, es testet so Schmerzgrenzen aus, würde ich mal fast sagen. Ist nicht direkt schwer einzuordnen. Wenn ich das jetzt so sage, dann kommen die ganzen Horrorfilmleute und sagen, da und da gab es aber viel Schlimmeres zu sehen. Aber
die kommen immer.
Man erwartet das halt nicht. Irgendwie, du hast so einen Actionfilm und du erwartest, dass du so ein Blut- und Splatter-Niveau von so einem durchschnittlichen Actionfilm kriegst. Da fliegt halt mal Blut weg und da ist halt mal so ein Arm ab oder so. Aber irgendwie wird's dann doch nicht so richtig gory. Und hier wird's das an manchen Stellen sehr unvermittelt und dann denkst du dir so, oh, was war das denn jetzt gerade? Ja, warum musste ich da denn jetzt so genau hingucken? Dann muss ich noch eine Sache erzählen, die im Kino passiert ist. Man hat uns vorher einen Papierbogen in die Hand gedrückt. Das ist natürlich irgendeine billige PR-Maßnahme von dem Verleih gewesen. Mhm. Und da steht drauf, man möge diese Papierrolle, da war in der Mitte so ein Rechteck drauf gezeichnet, das möge man ausschneiden, möge das dann zusammenrollen und zusammenkleben, sodass man eine Papierröhre erhält. Aha. Und diese Röhre sei eine Rettungsrolle oder sowas stand da drauf, die einem im Zweifel beim Überleben hilft. Und warum
sollte man da was ausschneiden draus?
Ja, man hätte auch das ganze Papier rollen können, habe ich auch nicht verstanden. Damit man wahrscheinlich was zu tun hat. Die Schere und den Kleber haben sie einem nicht dazu gegeben, aber gut. Mhm. Jetzt hast du also diese Rettungsrolle und da steht halt blöd drauf, weil diesem Film könnte ihnen die Luft wegbleiben und deshalb brauchst du diese Rettungsrolle. Mhm. Und du denkst dir, was für eine bekloppte scheiß Marketingmaßnahme. Aber in dem Film kommt eine Szene, in der eine Pappklo-Rolle seine letzte Chance ist zu atmen, weil er sich in etwas extrem Unappetitlichem versenkt. Und zwar komplett.
Was würde es wohl sein, wenn es eine Papprolle war?
Es ist eine Klorolle. Und wir sind auf dem Land in Norwegen.
Okay.
Diese Szene ist so ekelhaft, wie, also sitzt im Kino und irgendwie fieberst du mit ihm mit. Es ist nicht so dieses American Pie, er frisst die Hundescheiße, weil er denkt, es ist eine Praline, ja. Und man filmt dann in Großaufnahme in sein Gesicht rein, wo es einfach nur widerlich ist. Hier ist es auch extrem widerlich, weil du dir einfach nicht vorstellen möchtest, was das da jetzt für ihn bedeutet, was er da tut. Auf der anderen Seite wird er gerade derart mit seinem Leben bedroht und du glaubst ihm, dass es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt. Er sieht das in dem Augenblick und du siehst auch in seinem Gesicht, das ist auch toll gespielt, überhaupt spielt er den sehr durchdringend, diese Figur. Du siehst, dass ihn das genauso anwidert, wie der bloße Gedanke dich schon anwidert, wenn du siehst in seinem Gesicht, was er wohl jetzt gerade überlegt, was er vorhaben könnte. Aber es gibt tatsächlich keinen anderen Ausweg in dieser Situation und er tut, was er tun muss, um nicht getötet zu werden. Und es ist so eine ekelhafte Szene, aber...
Ja gut, also das, was du andeutest, das klingt sehr wie die Szene aus Slumdog Millionaire. Da geht es zwar nicht ums Leben, aber um sowas Ähnliches, um Autogramm von einem Bollywood Schauspieler.
An die Szene erinnere ich mich nicht mehr ganz.
Nicht? Der kleine Junge im Plumpsklo eingesperrt wird von seinem Kumpel, als dann dieser Hollywood-Star ankommt und Autogramme verteilt.
Ah, ja.
Er dann eben dunkel über die, naja, nach unten flüchtet, um eben sich sein Autogramm abzuholen und dann über und über. Naja.
Ja, es ist sehr, sehr ähnlich. Ja, naja, es der Film hat halt so eine Rücksichtslosigkeit gegen den Zuschauer, auch zum Beispiel in Hollywood-Filmen würdest du niemals, Hunde würden niemals in Hollywood-Filmen zu Schaden kommen. Und wenn mal ein Hund zu Schaden kommt, dann rennt er immer aus dem Bild und dann hört man einen Schuss oder ein Autoreifen quietschen oder so und dann hört man so.
Das ist wirklich schlimm.
Dann hört man so und dann ist der Hund wahrscheinlich tot. Das wissen wir dann als Zuschauer. Dazu haben wir jahrelang Hollywood-Filme geguckt, um zu wissen, was diese Geräuschkombination bedeutet. Und dann taucht der Hund nicht mehr auf. Oder er taucht dann irgendwann am Ende wieder auf und alle fragen, hat doch überlebt, super. Und er hat dann irgendwie so ein Pfötchen verbunden oder so. Aber Hunde werden nie getötet. Hier wird ein...
Naja, manchmal werden Hunde schon getötet.
Ja, nein, aber eben, aber nie so, dass du siehst irgendwie einer, weiß ich nicht, haut dem Hund das Messer rein und der Hund verblutet vor laufender Kamera oder so. Mhm. Hier wird der Hund...
Doch, genau das bei In American Psycho mit Christian Bale.
Ja,
macht gut. Er genau das, aber der ist ja auch ein richtiger Psychopath.
Richtig.
Wenn man das Psychopathischste überhaupt darstellen will, dann macht man es, indem man ihn einen Hund umbringen lässt.
Genau. Ja, hier geschieht das aus Notwehr. Aber der Hund hängt dann hinterher aufgespießt vorne an einem Fahrzeug dran und baumelt noch die ganze Autoverfolgungsjagd an diesem Auto grotesk hin und her. Und da sitzt du wirklich im Kino und ich sehe, das gibt's nicht, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist echt heftig. Ja, naja, und dann ist das so ein üblicher Verfolgungsschlitzer, der dann auch spannend noch zu Ende geht. Es wird viel geballert und Intrigen hin und her. Ist die, steckt die mit ihm unter einer Decke oder nicht? Oder doch? Oder und wer ist jetzt er und was und so? Spannend, hat mir gut gefallen und ich würde dem, ich denke mal, 8,5, vielleicht sogar 9 Punkte geben. Ich war sehr angetan. Mir gut gefallen. Und der Olli, mein Arbeitskollege, der war mit gewesen, sah das im Wesentlichen genauso, als wir aus dem Kino raus sind. Also ich denke, der würde sich mir in weiten Teilen anschließen. Ja, ja, Sehempfehlung.
Ja, hätte mir sicher auch gefallen. Schade. Haben wir denn noch was gesehen?
Ja, hast du was gesehen?
Noch was. Ja, ich habe noch was gesehen. Allerdings hat da der Stefan und der Martin letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich habe mir auch The Artist angeschaut.
Ich bin ja sehr, sehr angetan von, gell?
Ja, und ich war auch angetan. Also es ist einfach ja ein Erlebnis. Es muss man einfach gesehen haben. Weil wir eben dieses Genre heute nicht mehr kennen. Und ich war skeptisch vorher, weil alle schwärmen ja wie verrückt. Und ich dachte, ja, irgendwie hat es ja schon eine Berechtigung, warum Stummfilm eben vorbei ist. Aber der Film funktioniert super, also echter Kracher.
Hm.
Kann ich nicht anders sagen. Also es wird natürlich jetzt nicht dazu führen, dass jetzt die neue Stummfilm-Ära losbricht. Er behandelt ja im Endeffekt ja auch sich selbst, also die Abschaffung des Stummfilms und ja, ist eigentlich, also ist schwer zu wiederholen, oder denke ich, kann man nicht wiederholen. Es wird wohl ein einmaliges Kunstprojekt gewesen sein, aber es ist wirklich Weltklasse, also sollte man gesehen haben.
Würdest du auch 10 Punkte geben, wie der Stefan?
Naja, also ich war die ganze Zeit super unterhalten und es sind tolle Schauspieler, es ist toll geschnitten. Das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, war, dass ich nicht wirklich berührt war. Also ich war eher so von der Metaebene berührt, so dass ich mir gedacht habe, boah, ist das geil, toll gemacht, super, wie das jetzt wieder gezeigt wird, ohne dass eben gesprochen wird. Aber ich habe nicht geweint und das muss für mich einen 10-Punkte-Film auslösen und deswegen würde ich ihm nicht 10 Punkte geben, aber der ist schon sehr vollkommen, das kann man ihm nicht absprechen. Auf jeden Fall empfehlenswert.
Klingt gut. Ich glaube, dann werde ich wohl, also ich hätte jetzt auch, so wie du eben sagtest, alle schwärmen und man ist so ein bisschen skeptisch und genau in
man
der...
Man kann es nicht glauben, ja.
Ja, und genau da schwebe ich jetzt auch noch so drin. Jetzt haben mir irgendwie um mich rum auch eine Menge Leute erzählt, ja, super, musst du sehen.
Ja, die musst du wirklich
aber
sehen.
Aber ich bin echt auch noch nicht so richtig sold hier. Das ist so... Ah ja, okay.
Du warst nicht im Kino, oder?
Nein, ich habe auf einem eher kleinen Bildschirm meine Langeweile totgeschlagen. Ich bin ja nach Japan geflogen mit dem fantastischen A380.
Das ist dieser zweistöckige, ja?
Das ist dieses zweistöckige, gigantomanistische, größte Verkehrsflugzeug der Menschheitsgeschichte bisher. Ein wirklich toller Vogel. Sehr ruhig.
Haben die Russen nicht mal ein größeres gebaut für Waren? Ich glaube schon.
Passagierlinienflugzeug im täglichen Einsatz. So irgendwie müsste man, glaube ich, noch einschränken, damit es stimmt. Aber
es ist schon gigantisch groß, oder?
Es ist ein Riesending. Also, wenn du das schon so allein stehen siehst und eine 747 ist zwar auch ein Mordsvogel, aber das Ding ist halt echt nochmal größer, vor allem, weil er halt über die volle Länge zwei Etagen hat. Aber
hast du oben oder unten gesessen?
Unten. Oben ist alles nur hier für die mit ganz viel Geld. Oben ist First und Business Class und Economy ist bei der Lufthansa die komplette untere Etage. Und ich habe einmal ein bisschen im hinteren Bereich gesessen, hinter den Tragflächen und auf dem Rückflug im vorderen Bereich vor den Tragflächen, was die besseren Plätze sind. Da ist es nämlich wirklich schön ruhig, da kann man gut schlafen und die Zeit verbringen. Und der hat In-Flight Entertainment am Platz. Du hast da so im Sitz vor dir so ein Touchscreen-System, wo du auswählen kannst, was du sehen willst. Du kannst da verschiedenste Fernsehserien gucken, Dokumentarfilme oder eben Spielfilme, oder du kannst einfach dir Kamerabilder holen, die irgendwie außen am Flugzeug angebracht sind. Die Kameras,
das ist ja irgendwie cool.
Drei Stück.
Eine fest. Das heißt, du musst nicht dann wieder, wenn rechts irgendwas zu sehen ist, aufstehen und nach rechts laufen und irgendwelchen Leuten auf dem Schoß hängen.
Naja, gut, das bei Interkontinentalflügen, es gibt ja sowieso nur zweimal kurz was zu sehen. Also
ja, das stimmt.
Landeanflug und Start, ja.
Also, und da kann man dann auch über die Kameras schauen.
Du kannst die ganze Zeit schauen. Du kannst schon schauen, wenn du einsteigst und das Ding steht noch am Gate, bis es wieder am Gate steht und du aussteigst. Die Kameras gehen die ganze Zeit.
Das ist cool.
Und es gibt eine Kamera, die ist hinten oben auf dem Seitenleitwerk. Die filmt so das Flugzeug von oben runter. Du siehst im Wesentlichen also den weißen Rücken oben und die Tragflächen und beide, also du siehst alle vier Turbinen, aber du siehst nicht die Flügelspitzen. Also die Kamera ist nicht ganz weitwinklig genug, um das ganze Flugzeug sozusagen drauf zu haben. Mhm. Aber du kannst so dem Flugzeug über die Schulter schauen quasi. Und dann gibt's einen, die schaut direkt nach vorne raus. Die sieht so ein bisschen ungefähr das, was die Piloten sehen. Mhm. Und dann gibt's eine, die schaut so auf Höhe des Vorderrads nach unten, senkrecht nach unten. Die ist dann, während das Ding am Flughafen rumfährt, so ein bisschen sinnlos, weil da siehst du nur gelbe Linien vorbeihuschen. und du siehst, ob er so ungefähr auf der gelben Linie fährt, auf der er eigentlich fahren sollte. Aber die wird dann lustig so kurz nach dem Start quasi. Du siehst dann so die Startbahn unter dir weggehen und dann so die ersten Bäume, die nur vorbeiziehen. Und dann, solange der noch nicht über der Wolkendecke ist, ist das so das Ideale, ich will mal nach unten gucken und gucken, wo wir gerade drüber fliegen, Ansicht. Mhm. Und das nach
vorne. Bist du von Frankfurt geflogen?
Wir sind von Frankfurt ausgeflogen, genau, nach Tokio Narita. Das ist der internationale Airport von Tokio. Mhm. Ja, aber Japan machen wir gleich noch. Mhm. Lass mal zum In-Flight Entertainment gucken, denn ich habe Spielfilme geguckt. Zwei Stück auf dem Hinflug und vier Stück auf dem Rückflug.
Wie lange bist du geflogen?
11 Stunden 30 sowas im Schnitt.
Oh Gott, oh Gott.
Ja.
Das ist ja fast so lang, wie die Claudia nach Amsterdam fährt.
Das war jetzt aber gemein.
Herrlich. Ich glaube, heute, wir nehmen ja gerade heute an ihrem Geburtstag auf.
Oh ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch.
Sie hat 10 Stunden ihres Geburtstags im Zug verbracht.
Hm. Ja, und dann gab's noch nicht mal Kuchen. Dann habe ich noch ins Facebook geschrieben, dass der Kuchen eine Lüge sei. Verdammt. Verdammte Computerspiele. Ja, was habe ich geguckt? Auf dem Hinflug habe ich... Nee, machen wir es andersrum. Fange ich mal mit dem ganz Üblen an. Claudia hatte das schon besprochen. Atemlos. Gefährliche Wahrheit.
Oh, ein Taylor Film Lautner.
Mit Taylor Lautner, diesem
Muskelprotz.
Bo aus
Twilight.
Eine fürchterliche Person.
Der Werwolf. Der Langweiler eigentlich, oder?
Oh, meine Herren. Der Kerl ist so Der sieht eigentlich aus, als wäre er Boxer. Also irgendwie haben sie ihm wohl die Augen, die Augenbrauen dick gehauen. Weil du siehst seine Augen eigentlich nie so richtig. Der ganze Film ist von der ganzen Kameraführung und so weiter nur darauf ausgelegt, dass er gut aussehen darf. Ständig muss er so betont sexy gucken oder so betont nachdenklich und dann steht ihm immer der Mund so halb offen. Das wirkt halt alles nicht. Das ist so wie, wenn du versuchst irgendwie...
Ja, auf dich wirkt es nicht. Aber ja, vielleicht gibt es da eine Zielgruppe für.
Ich hoffe nicht. Also sie ist eigentlich ja ganz hübsch, die da so mitspielt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ja, das kann man nachgucken. Atemlos, IMDb, findet ihr schon. Vielleicht kennt man sie auch, aber sie ist jetzt, in meiner Erinnerung ist jetzt nur noch er, weil ich mich über ihn so schön aufregen kann. Sie wird auch nicht so, auf sie wird nicht so der Fokus gelegt. Also es ist wirklich, die Kamera, der ganze Film schwebt nur um ihn. Also die Geschichte ist so ein bisschen, ich weiß nicht, inwiefern Claudia das damals ausgeführt hatte. Er ist irgendwie nicht der Sohn derer Leute, die sich für seine Eltern ausgeben. Und das kriegt er dann irgendwie raus, weil er auf so einer Webseite ein Foto von sich selbst als Baby findet und da heißt es hier, das sind vermisste Kinder. Und dann versucht er da irgendwie Kontakt aufzunehmen und das ist aber...
Er kennt sich natürlich sofort an den schwülstigen Augenbrauen.
Richtig, so ungefähr. Nee, er hat dann auch irgendwie, was weiß ich, einen Fleck auf dem T-Shirt und findet das T-Shirt im Schrank, das hat den gleichen Fleck und so ein Quatsch. Und nimmt er da Kontakt auf und das ist aber ein Honeypot von den Bösewichten, die da quasi wissen wollen, ob das jemand rauskriegt und haben deshalb diese Webseite aufgesetzt. Und naja, jedenfalls bricht sofort die Hölle los und irgendwelche komischen bösen Gangster jagen ihn und die CIA jagt ihn auch und die CIA behauptet, ihm helfen zu wollen, aber er glaubt das natürlich nicht und sind sie alle hinter ihm her und Sigourney Weaver spielt seine Psychotherapeutin, ist noch so der einzige Lichtblick in dem ganzen Film. Und naja, dann haut er halt ab und irgendwie muss er seine Nachbarin mitnehmen aus irgendwelchen bescheuerten Gründen, damit er eine schöne Frau dabei hat, die er beschützen muss. Und dann geht das so ewig dahin und mehr will ich eigentlich auch gar nicht sagen, es ist komplett belanglos.
Ja, ich denke auch.
Furchtbar, geht da nicht rein, guckt euch das nicht an. Ich hatte Langeweile, das entschuldigt es vielleicht. Ja. Kommen wir mal zu was Besserem. Ich habe Anonymous gesehen von Roland Emmerich.
Handelt von Hackern, nehme ich an.
Vermutet man. tut es aber nicht. Es spielt in England zu Zeiten von William Shakespeare und um den geht's auch. Beziehungsweise um die Frage,
ja, ich erinnere mich,
ob es ihn gab oder nicht. Also erstmal komisches Setup. Roland Emmerich, unser deutscher Exportschlager in Hollywood, der ja eigentlich nicht so wirklich für die leisen Töne bekannt ist, fängt jetzt an und macht einen Historienschinken über Shakespeare, wo eigentlich nicht groß, also eigentlich wird da nicht geschossen oder sowas. Und der ganze Action hält sich auch in Grenzen. Und da geht's im Wesentlichen um die Frage, hat es Shakespeare wirklich so gegeben, wie wir alle glauben, dass es ihn gegeben hat, dass er diese ganzen tollen Theaterstücke geschrieben hat? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ein Mitglied der königlichen Familie, der Duke of... Oh Gott, jetzt muss ich mich an die ganzen Einzelheiten erinnern. Der Duke of Earl sowieso. Mhm. Du wüsstest jetzt wahrscheinlich, wenn du es gesehen hättest, 1000 Details. Ich muss passen. also ein berühmtes Mitglied der königlichen Familie ein Faible fürs Dichten hatte. Mhm. Und das aber nicht ausleben durfte, weil das da eben, ja, solche Künste wie Theater und so galten da halt als, unschicklich und Teufelswerk und das macht man nicht und alles Quatsch.
Naja, das sind halt Gaukler, fahrendes Volk. Das ist halt
richtig. Und
nicht mal, naja, Zigeuner im Endeffekt, ne?
Genau. Und ja, das ist eben das Problem. Das heißt, er hatte da eine Schwäche für, so wird uns die Geschichte dann erzählt. Also der beginnt so mit so einem Prolog, der sagt quasi, sie glauben, es gab Shakespeare und wir tischen ihnen jetzt mal eine andere Variante auf und dann wird das halt so abgefahren als Geschichte von wegen, vielleicht war es auch so. Und das zieht der Film dann halt durch, zu behaupten, dass es so war. Und da sieht man dann eben, dass dieser königliche Abkömmling da oder möglicherweise auch Thronfolger in diesen ganzen üblichen Intrigen, die innerhalb der Königsfamilie darum gehen, wer da wirklich jetzt der nächste Thronfolger vielleicht werden kann, wenn der nicht da mit dem einen Sohn und dem mit der eine Tochter und dann ist aber hier das Verhältnis verheimlicht, weil der Sohn wäre dann vielleicht der nächste Thronfolger, wenn rauskommen würde, dass das der Sohn der Königin ist, aber der war ja nicht ehelich und deshalb verheimlichen wir das mal und dann weiß er das nicht und so weiter. Da gehen dann 100.000 Intrigen und irgendwo dazwischen wird er so ein bisschen aufgerieben und beschließt dann seine Geschichten einem mehr oder minder erfolglosen, also der schlägt sich so durch, Theaterschreiber in die Hand zu drücken und ihm noch eine Menge Geld dazu zu geben für sein Schweigen und zu sagen, du wirst diese Geschichten in deinem Namen rausbringen und für mich aufführen und mich da raushalten. Der macht das aber nicht so, der hat da so ein bisschen Skrupel mit und es findet sich dann jemand anders, der quasi die Kunstfigur William Shakespeare erschafft und das in und sich dafür ausgibt für den Autor. Und ja, das wird dann sehr, 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 sehr erfolgreich und der wird sehr reich damit. Und ja, gut, das führt natürlich dann wieder zu Neid und Missgunst bei denen, die unter Umständen bei dem Typen, dem es original angeboten wurde, und da entwickeln sich dann so ein paar Streitereien draus. Und der Originalautor, also unser Lord, macht sich das dann natürlich auch zunutze. Also er kann dann auch eben politische Intrigen damit steuern, wenn er in diesem Stück vielleicht irgendwie was verarbeitet, was das Volk aufbringen könnte, wenn er da Karikaturen...
Das ist natürlich schon eine ganz schöne Verschwörungstheorie, gell?
Ja, aber es ist hochinteressant gemacht. Also es ist schon schön, vor allem die Königin wird dann so dargestellt, wie sie ist ein großer Fan des Theaters, aber ihr ganzer Beraterstab versucht das ein bisschen von ihr fernzuhalten, versucht sie da nicht so, weil die wissen, die mag das, aber eigentlich geschickt sich das ja nicht und dann versuchen sie das so ein bisschen von ihr wegzuhalten und irgendwie kommt sie dann doch wieder auf den Geschmack und geht dann da, schaut sich das mal an. Und der Film, der arbeitet mit ganz vielen Zeitsprüngen, also das ist, der ist auch in, dem ist teilweise schwer zu folgen, wenn man vielleicht schon so ein bisschen müde ist in so einem Flugzeug, weil er andauernd Zeitsprünge macht zu der jüngeren Königin und zu dem jüngeren Lord, wie er war, als er angefangen hat zu schreiben, ihm das dann verboten wurde, dann springt er wieder zu den späteren Dingen, wo er dann diese Stücke diesem ominösen Shakespeare in die Hand drückt, der die dann in seinem Namen aufführt. Und dann springt er wieder irgendwo dazwischen und wir lernen quasi die ganze Entstehungsgeschichte, wie es dazu kam, dass er am Ende diese Lösung wählt. So über, naja, ich würde sagen 30, 40 Jahre springen wir immer wieder wild hin und her und das ist teilweise echt verwirrend. Mhm. Aber er gibt am Ende so ein schönes, komplexes Gesamtbild, wenn man dran geblieben ist. Und ja, es ist so ein Kostüm-Historien-Schinken-Ding. Was aber mit modernen Bildern erzählt ist, also es ist jetzt nicht so, es ist nicht so zäh, es geht schon voran. Aber ja, der mäßige Erfolg am Box Office ist auch irgendwie verständlich, weil es ist dann doch im Endeffekt ja nice to see, but es haut einen nicht so richtig vom Hocker.
Ja gut, liegt vielleicht auch daran, dass eben Emmerich-Fans überhaupt nicht dieses Genre sich anschauen. Und Leute, die dieses Genre anschauen, keine Emmerich-Filme. Also,
ja, ich hatte vorher, Emmerich war, glaube ich, mal bei Harald Schmidt zu Gast, als der Film rauskam, als er mal in Deutschland war. Da hatte ich dieses Interview mit ihm gesehen und da, also ich war schon darauf vorbereitet, dass ich nicht die übliche Emmerich-Kost kriege. Ich habe den dann auch irgendwann, den verdrängst du recht schnell, also du erwartest dann auch keine Action mehr. Aber trotzdem, also es nimmt einen mit, man will wissen, wie es ausgeht, aber eigentlich bleibt es ja am Ende offen, ob das wirklich so war oder nicht. Der Film springt dann ganz am Schluss wieder zurück in die Jetztzeit, so wie es am Anfang mit dem Prolog angefangen hat. So, sie kennen das so und jetzt erzählen wir ihnen mal was anderes. Mhm. Springt er, also das ist so aufgeführt, als ob der ganze Film, den wir sehen, ein Theaterstück in der Jetztzeit sei. Der dann aber plötzlich so real wird, dass du da eben einen Realfilm von damals siehst. Ja. Und am Schluss sind wir wieder auf der Bühne in New York, wo das Stück Anonymous aufgeführt wird und da heißt es dann so, so ist es ausgegangen und vielleicht war es so, vielleicht nicht. Und es ist schon rund, es ist schön, man schaut es sich gerne an, aber Der letzte Funke springt nicht über, zumindest für mich nicht. Würde ich vielleicht irgendwie so in die 6,5-Punkte-Kategorie oder so tun. Vielleicht 7.
Mhm. Ja, muss ich nicht unbedingt sehen, glaube ich. Ich meine, etwa zur gleichen Zeit spielt ein anderer Film, den du gesehen hast.
Ja.
Den ich allerdings gesehen habe.
Genau. Da hast du, glaube ich, mit Theresa schon mal drüber gemeckert. Wir reden ja von den drei Musketieren, der neuen Verfilmung mit Orlando Bloom und anderen Spießgesellen.
Ja, hier unser Oscar-prämierter Österreicher. Wie heißt er? Ich hab's vergessen.
Christoph Waltz.
Ist er überhaupt Österreicher? Kann auch Schweizer sein, ne?
Ich glaube,
er ist Österreicher.
Jetzt hätte ich mich beinahe... Ich weiß nicht.
Bruno Ganz ist Schweizer.
Okay.
Ja, und? Fandest du es auch so schrecklich? Kaum zu ertragen, oder?
Nee, ich glaube, ich würde ein milderes Urteil fällen.
Echt?
Es ist seichte Unterhaltung. Und wenn man es als solche nimmt, kann man es nett weggucken. Ist halt so Mantel- und Degengehaue. Also viel rumfechten, viel rumprollen, so von wegen, ich bin der Größte.
Diese albernen Computereffekte, oder?
Ja, okay, dieses komische Luftschiff-Dings da. Es
hätte nicht sein müssen.
Es hätte nicht sein müssen. Es ist, ich weiß auch nicht, welchem Zweck es dient, weil es ist wirklich, es trägt in diesem Film eigentlich nichts bei.
Ja, und er ändert dadurch dann das Genre. Er wird dann plötzlich zum Piratenfilm. So ein Quatsch.
Ja, aber auch nur kurz. Also das sind ja auch nur 10 Minuten oder so.
Ja, ist völlig unnötig. Hätte man genauso gut lassen können.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich nur, um am Ende zwei ineinander verkeilte Piratenschiffe, die zufällig fliegen können,
auf der Würzburger Residenz abstürzen zu lassen.
Die aber Notre Dame darstellen soll.
Genau.
Ja.
Bodenlos.
Das ist tatsächlich bodenlos, aber bis dahin war ich dann so ein bisschen so eingelullt in die Geschichte und dachte mir, naja gut, dann kämpfen die jetzt halt in einem fliegenden Boot, mein Gott. Ja, sollen sie halt machen. Ja, und die schöne Mila Jovovich wird dann noch über die Planke geschickt und darf aus dem Himmel springen und oder fallen und fällt irgendwas ins Wasser. Und
immer wie Resident Evil aussehen.
Sie sieht die ganze Zeit wie Resident Evil aus und sie springt ja auch einmal an diesem Balkon nah runter irgendwie im Schloss Versailles.
Ja, und springt sie nicht auch unter irgendetwas lang, irgendwelchen fliegenden Messern oder ich weiß nicht mehr immer. Lässt sich so durchsliden, das sieht sie auch wie in Resident Evil aus.
Genau. Das sind so die Sachen, wo du denkst, naja, man darf das alles nicht so ernst nehmen, das ist doch alles lustig und ein bisschen überdreht. Und so ist es dann auch. Also, ja, wie gesagt, ich würde da ein sanftes Urteil fällen. Das ist vielleicht so ein 5,5-Punkte Unterhaltungsfilm, der mich nicht geärgert hat, aber der natürlich auch so hier rechts rein, links raus. Also der ist danach wieder weg, aber der hat hier die 2 Stunden irgendwie oder wie lange auch immer er ist, so weg. Also diese komische Figur, dieser Neuling bei den Musketieren, der hat mich so ein bisschen genervt mit seiner arroganten Großkotzigkeit, kommt vom Land und ist der letzte Noob. Aber das ist ja auch die Rolle, die er spielen soll. Ja?
Ja.
Und er wird dann von den anderen dreien so ein bisschen eingenordet, dass er erstmal sieht, was er alles nicht kann. Und dieser schwule Sonnenkönig da, das ist ja toll gemacht. Also wenn er sich nur darum schert, ob der Engländer blau oder grün anhat. Und Christoph Waltz ihn so schön verarscht. Und dann, der steigt aus seinem fliegenden Boot aus und er ist... erst noch kurz total beeindruckt, warum hat er eigentlich ein fliegendes Boot? Und dann sowas will ich auch haben. Und dann steigt er aus und dann, grün, verdammt, grün. Dann ist alles, was ihn noch sorgte, dass ihm irgendjemand vorher gesagt hat, dass der blau tragen würde und er sich deshalb komplett in blau eingekleidet hat. Und jetzt hat er doch grün an. Und grün hatte er vorher, hat es dann extra alles weggeschmissen und alles in blau machen lassen. Und dann hat er doch grün. Und das fand ich einfach super. Also, es war.
Aber ist halt jetzt nicht so der Film, auf den wir in irgendeiner Form heimatlich mit Würzburg und den anderen fränkischen Schauplätzen verbunden sind, gewartet haben als eine Art filmische Verewigung.
Gar nicht. Es spielt ja eigentlich auch nur in London und Paris. Also ich weiß gar nicht, wo die da Würzburg benutzt haben. Ich habe nichts wiedererkannt, obwohl ich schon mal in Würzburg war.
Ich habe ziemlich viel wiedererkannt, sowohl Bamberg als auch Würzburg. Aber man kann eben, also die Brücke zum Beispiel, also Mainbrücke, aber es ist halt gemein, weil die einen völlig anderen Hintergrund benutzen. Also es ist halt ein Bauwerk und im Hintergrund ist Paris. Also,
ja, genau. Und ich Paris habe ich wiedererkannt und auch ganz viele Sachen von Paris gemeint wieder zu erkennen, die vielleicht in vergangenen Zeiten so gewesen sein könnten. Ja, insofern also diese Auswahl an Ersatzschauplätzen, um Paris zu bebildern, kann ich verstehen, dass diejenigen ärgert, die eine Verbindung mit dem Ersatzschauplatz haben, der natürlich nicht mehr übrig bleibt, wenn man eigentlich was anderes zeigen will. Für mich, der ich jetzt Paris sogar besser kenne als Würzburg, muss ich sagen, weil ich da öfter war und mich aufmerksamer umgeschaut habe, will ich mal formulieren, hatte ich das Gefühl, Paris ist gut gezeigt worden und Würzburg, weiß ich nicht, habe ich nicht bemerkt. Ist natürlich
hat nicht gestört.
Blöd für euch, aber...
Ja. Aber was ist die für uns? Ich bin doch kein Würzburger.
Nein, aber du bist da öfter mal. Naja. Okay.
Ja.
Wollen wir noch zwei Filme machen oder
ja, schieben wir die zum weiter.
Nächsten Mal?
Haben wir noch was?
Ich habe noch was. Ich habe, ja, wie gesagt, 6 Filme geguckt. Allerdings nur noch, sagen wir mal, 1,5 habe ich noch. Cowboys and Aliens habe ich gesehen. Hat der Martin mal drüber geredet. Mhm. Ich glaube, sein Fazit war so
solide Action.
Solide, tumpe, haut drauf Action. Man darf das nicht weiter hinterfragen und dann unterhält er einen das ganz gut.
Mit einer wunderschönen Olivia Wilde.
Mit einer wunderschönen Olivia Wilde, selbstverständlich.
Angeblich auch nackt, habe ich gestern oder vorgestern jemanden sagen hören, der den Film auch gesehen hat, die Tage. Stimmt das?
Vermutlich stimmt das. This version has been edited to suit Lufthansa und so weiter.
Ach, you know? Das ist ja scheiße.
Das wird dann immer am Anfang eingeblendet und in 1 oder 2 Action-Szenen hatte ich das Gefühl, dass da dran rumgeschnippelt wurde. Ich kann es natürlich nicht beweisen, weil ich das Original-Gegenstück jetzt nicht gesehen habe. Aber ich hatte an 1, 2 Stellen so das Gefühl, so fehlt da jetzt nicht was? So da, wenn man so abrupt aus so einer Action-Szene rausgerissen wird, dann reißt er ihm wahrscheinlich noch den Kopf ab oder irgendwas, und was ich dann halt nicht gesehen habe. Und vielleicht ist ihr auch die Nacktszene zum Opfer gefallen.
Sicher sogar.
Das will ich nicht ausschließen, ja. Mhm. Nee, also ist lustig, Harrison Ford als böser Ranch-Cowboy-Chef, der dann später ein bisschen Herz zeigen darf, aber auch erst ganz am Ende. Und Daniel Craig als ein großer, böser Gangster, der aber sein Gedächtnis verloren hat.
Alle böse.
Ja, er ist natürlich der Gute, aber auch nur, weil er sein Gedächtnis verloren hat und sozusagen rebootet und dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen einen Gerechtigkeitssinn hat, den er dann auch nachgibt und sich so eigentlich ganz nett verhält, aber man erfährt dann halt relativ schnell, dass er eigentlich ein gesuchter Schwerstverbrecher ist, der irgendwie eine Bande anführte früher mal, die irgendwie im ganzen Wilden Westen gesucht wird. Also eigentlich ist er auch quasi ein fieser Gangster. Aber seit seinem Gedächtnisverlust, der durch die Aliens herbeigeführt ist, wacht er wieder auf und plötzlich ist er ein netter Mensch, ja, der halt immer noch kämpfen kann wie ein Tier. Nicht so ganz glaubwürdig, ist aber auch egal, weil man kriegt ihn halt als den Helden vorgesetzt und man akzeptiert ihn dann auch und dann ist natürlich gut, dass er so einen Background hat, weil das macht ihn stärker und das findet man dann natürlich auch gut, wenn der Held sich durchsetzen kann. Und die Aliens stellen eine hinreichend große Bedrohung dar und Olivia Wilde ist hinreichend schön und kommt dann noch so ein bisschen indianischer Mummenschanz dazu, wenn sie dann so Totenbeschwörungstänze mit geistiger Erweckung von irgendwas und so, dann am Schluss Cowboys, Gangster, schöne Frauen und Indianer zusammen gegen die Aliens. Und der Hund, der vermeintlich tot ist.
Super.
Der Hund, der vermeintlich tot ist zwischendrin, ist am Ende auch wieder am Leben. Kann ich schon mal verraten. Was willst du mehr? Also.
Klingt super.
Ist alles geboten. Ja, ist auch so. 6 Punkte, 6,5. Gute Action. Gehirn ausschalten, Popcorn, Tüte aufreißen. Super.
Einen halben Film hast du noch angeteased?
Ja, den angeteased kann man nicht sagen. Männerherzen 2 mit Til Schweiger und Christian Ulmen. Und noch Dutzenden anderen, die man kennt oder nicht kennt. Den habe ich nicht bis zu Ende ausgehalten. Da bin ich eingeschlafen. Und also am Anfang habe ich mich noch gewehrt und irgendwann habe ich dann beschlossen, wirklich aktiv beschlossen, ich höre jetzt auf, mich zu wehren, ich schlafe jetzt ein. weil
so langweilig oder so
grotesker blöd, Schwachsinn. Oder? Grotesker Schwachsinn. Also ich, Männerherzen 1 soll ja irgendwie ganz toll gewesen sein, den habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Der Zweier ist total überzeichnet. Irgend so ein komischer Volksmusik, Heini will plötzlich eine neue Karriere starten und ist tut die ganze Zeit so, als wäre die Oberschwuchtel, danced in irgendwelchen pinken, lustigen Outfits durch die Gegend und geht seinem Plattenboss auf die Nerven mit seinem Karriere.
Von Ulmen oder von?
Nee, von irgendeinem älteren Kerl, weiß ich nicht, mit so gebleachten Zähnen und Sonnenbankbrauen. Also, im Grunde sieht der aus, als hätte man ihn eigentlich mit Dieter Bohlen besetzen müssen. Mhm. Als hätte der aber nicht mitspielen wollen. Ich weiß nicht, den Schauspieler kennt man. Und ja, Til Schweiger ist irgendwie so ein sein Ex-Produzent oder sowas, der ist dann auf dem Land und irgendwie von der Freundin verlassen und so ein Schluck Wasser in der Kurve, der nicht irgendwie sich nicht mehr zu sich findet. Und Christian Ulm ist irgend so ein Gesundheitsamtstypi, der irgendwie Restaurants kontrolliert, aber eigentlich dann doch plötzlich lieber diesen Typen buchhalterisch betreuen will bei seinem Reboot-Comeback. Und dann gibt's noch irgendwelche Frauengeschichten, die ich schon wieder vergessen habe. Das kommt alles überhaupt nicht zusammen. Der Film kommt überhaupt nicht in Schwung. Die Gags sind total flach. Und nee, ich weiß auch, die habt die Details auch vergessen. Das hat mich nur geärgert.
Lohnt dann ja auch nicht, länger drüber zu reden.
Ist wurscht. Nicht gucken.
Ja.
2 Punkte.
Hm.
Ja. Das war mein Hin- und mein Rückflug.
Jo, und als du dann dort warst,
hatte
du warst zum Curlen dort.
Ich war zum Curling-Spielen dort, genau. Und als ich dort war, hatte ich erstmal Jetlag, wie sich das so üblich ist. Aber wir haben uns keine Gnade gegönnt. Wir hatten dieses Curling-Turnier in einer kleinen Stadt in den japanischen Alpen, wie man so schön sagt.
Sagen das auch die Japaner so, oder?
Das habe ich zumindest auf Webseiten so gelesen, dass das so beschrieben wird. Ob die Japaner das selbst so nennen, weiß ich nicht. Aber es wird zumindest so in Tourismus-Texten so bezeichnet. Also im Wesentlichen geht es um die Berge im Landesinneren, aber das sind ja überall Berge. Der Mount Asama ist der aktivste Vulkan der Hauptinsel Honshu. Mhm. Und am Fuße dieses Vulkans befindet sich eine Stadt namens Karuizawa. Oder Karuizawa, wie sie das betonen. Und die liegt in etwa 140, 150 Kilometer nordwestlich von Tokio. Und ist da ein ein Erholungsgebiet, da fahren die Tokioter zum Urlaub hin.
Und da kann man, wie weit von Fukushima, fragt man ja heutzutage auch?
Das sind über 300, 350 Kilometer, sowas würde ich mal grob schätzen. Also
nicht direkt verstrahlte Zone.
Nee, ja, im Gegenteil. Also es ist in etwa genauso weit weg von Fukushima, wie Tokio auch von Fukushima weg ist.
Mhm.
Weil man ja, natürlich nicht ganz halbkreisförmig, aber man fährt so im Grunde parallel auf dieser Entfernungslinie so einfach ein Stück ins Landesinnere.
Mhm.
Und wir hatten also das Curling-Turnier dort und sind natürlich aber in Tokio gelandet und hatten vorneweg einen Tag in Tokio, wo wir aber, du landest morgens um 8 und du bist um 13 Uhr am vergangenen Tag losgeflogen, hast aber nicht wirklich geschlafen. Und wenn du ankommst, ist es für dich eigentlich 0 Uhr nachts und irgendjemand sagt dir aber, dass jetzt 8 Uhr morgens ist und der Tag gerade beginnt. Und das haben wir dann auch gemacht, weil was willst du machen? Mit dem Jetlag musst du ja irgendwie klarkommen. Also haben wir uns reingestürzt und sind direkt losgezogen, hatten da einen lokalen Guide, der uns die Stadt zeigen wollte und machst da halt eine Nacht durch, mehr oder weniger.
Mhm.
Und dann haben wir da uns Tokio angeschaut und das ist echt eine krasse Stadt. Also es ist so alles so bunt, es ist alles laut und
also wirklich so wie im Klischee.
Ja.
Wie man aus den Animes kennt.
Ich gucke nicht so wahnsinnig viele Animes, muss ich ja nach wie vor gestehen. Aber
Kann die Stadt auch so hydraulisch zugeklappt werden und unter die Erde verlegt werden, wie bei Evangelion?
Mit Sicherheit. Also ich habe den Mechanismus nicht in Aktion gesehen, aber ich würde mich nicht wundern. Also was ist das Erste, was uns aufgefallen ist, oder sagen wir mal drei Sachen, die dir in Tokio auffallen, wenn du da ankommst. Erstens, die Stadt ist nicht in einer Ebene gebaut, sondern da ist alles mehretagig. Also nicht nur, dass die ganze Innenstadt aus Hochhäusern besteht, was man fast, also in jede Richtung, in die du schaust, siehst du immer Hochhäuser. Und wir Frankfurter behaupten ja immer, dass hier in Frankfurt alle so, das ist die Hochhaus-City von Germany. Und wenn
was
man mal so
behaupten, das ist sie.
Ja, das ist sie. Aber wenn du da mal so guckst, ja, dann Manhattan, ja, so hahaha, sehr lustig.
Das ist schon sehr relativ, ja.
Das ist dann sehr, sehr relativ, weil du stehst da einfach drin und die Anzahl von Hochhäusern, die wir in Frankfurt haben, kannst du in Tokio quasi in einem Stadtteil aus unbedeutenden Wohnhäusern zusammenbauen. Und dann hast du die ganzen Banktowers noch alle ignoriert. Und davon gibt's Tausende. Also wirklich Tausende von Hochhäusern. Es ist in jede Richtung stehen Hochhäuser ohne Ende. Und das ist tatsächlich schwer beeindruckend. Also es müsste jemand wie der Stefan, der New York ein bisschen besser kennt, vielleicht mal mit New York vergleichen. Aber dazu müsste er natürlich erstmal nach Tokio kommen. Das ist schon sehr beeindruckend, aber das meine ich nicht mit Mehretagigkeit. Was ich eigentlich meine ist, die Straße ist irgendwie unten und dann ist da noch ein Stück drunter, ist dann aber nochmal irgendwie so, gibt's nochmal so einen Fußweg, der ist nochmal auf so einem anderen Level und dann gibt's einen Fußweg, der ist auf so ein bisschen höheren Level von der Straße und dann gibt's unten einen Fluss und dann gibt's eine Straße, die irgendwie über die eigentliche Straße auf so Stelen so drüber geht. Und darüber ist dann aber nochmal eine Straße.
Das macht das Abbiegen aber ziemlich schwierig, oder?
Ja, da gibt's dann so Verbindungsstraßen, die da runter und hochkommen und so. Und dann gibt's irgendwie noch in der dritten Etage fährt dann irgendwie der Zug quer von der anderen Querstraße. Der hat dann auch nochmal so eine Ebene, wo er so durchschießen kann. Und unterirdisch gibt's natürlich noch die U-Bahn. Und wir sind vom Flughafen in die Stadt rein mit dem Bus gefahren, haben so relativ viel schon nur auf diesem Transfer gesehen. Man hätte auch so einen Expresszug nehmen können. Da siehst du natürlich nicht so ganz so viel, weil der fährt einfach viel zu schnell, um zum Gucken. Mhm. Mit diesem Bus kriegst du so ein bisschen mehr so mit, wie was so alles an dir vorbeizieht. Und irgendwann schauen wir so von so einer Hochstraße aus dem Bus raus und so in die Hochhäuser neben uns und denken so, ja, da steht ein 6- oder 8-stöckiges Haus und ich kann ihm aufs Dach gucken. Warum ist das eigentlich so? Und dann begreifst du erstmal, wie hoch diese Hochstraße ist, auf der du gerade fährst. Und schaust runter und siehst alle möglichen anderen Ebenen und denkst dir, wo ist eigentlich unten? Also, wo ist der Fußboden und geht's da drunter noch weiter? Also natürlich geht's da drunter weiter, weil da ist dann die U-Bahn noch drunter. Und
krass, wie in seinem.
Und ja, und immer wenn du das dann so begreifst, dass das alles so hoch gebaut ist und so eng aneinander.
Fiction-Film eigentlich.
Und du dann irgendwie denkst, ja. Und wir sind in einem Erdbebengebiet. Das ist eigentlich eine super Idee. Das alles genau. So hoch zu bauen. Ja, das ist das Erste, was einem auffällt. Das Zweite, was dann sofort auffällt, wenn du ein bisschen auf der Straße rumläufst und in die Läden reingehst und so, ist der unglaubliche Personalaufwand, der da getrieben wird. Man hat einfach für alles Personal. Also das fängt damit an, dass du in einen Laden reinkommst und da auch um 23 Uhr in einem kleinen Supermarkt irgendwo in einer unbedeutenden Ecke noch drei Kassierer hinter drei Kassen sind, obwohl kein einziger Kunde im Laden ist. Und dann so Sachen wie Baustellen in der Stadt, auf der Straße, ein fantastisches Beispiel, die uns bis zum Schluss nicht losgelassen haben mit Kopfschütteln. Du siehst eine Baustelle, wo sie ein Stück von einem Gehweg ausbessern. Zwei Typen arbeiten an diesem Betonmischding da und die Baustelle wird von 4 Arbeitern abgesichert, obwohl auf dieser Straße eigentlich nicht viel los ist. Und sie haben diese Baustelle religiös korrekt und akribisch eingezäunt. Mit Blinklichtern und reflektierenden Streifen und dann stellen sie diese Pylonen auf, die wir hier auch kennen, die sind bei uns ja so rot-weiß. Bei denen sind die nur rot, aber dafür blinken die von innen. Die sind so halbtransparent und da ist eine Blinkleuchte innen drin und jeder Pylon blinkt wie wild vor sich hin. Und dann stehen da 4 Leute, um diese Baustelle abzusichern. 2 am vorderen Ende, 2 am hinteren Ende. Mit Jacken, an denen blinkende LEDs dran sind. Die Leute sehen aus wie wandelnde Christbäume. Und die haben dann noch so ein kleines Blinkestäbchen in der Hand, was aussieht wie so ein Kinderlichtschwert aus einem Kinderspielzeugzubehör, womit sie dann jeden, der da ankommt, automäßig anwinken, dass er bitte da so außen rum fährt, wo die ganze Baustelle schon so blinkt, dass du die nicht übersehen kannst. Steht dann da der Blinkemann noch dazu und schwenkt sein Stäbchen. Und hinten an der Baustelle, wo eigentlich von der Seite kommt ja gar keiner, stehen trotzdem nochmal zwei und gucken, dass alles mit dem rechten Ding zugeht. Und
ja, haben die so geringe Löhne oder?
Ich habe keine Ahnung.
Seltsam.
Können sie eigentlich nicht bei den Preisen in der Stadt? Also.
Ja gut, vielleicht können viele sich vieles nicht leisten.
Ja, also viele wohnen natürlich wirklich auch nicht in der Stadt. Also es wird extrem viel gependelt. Daher kennt man ja diese Geschichte mit diesen Leuten, die Menschen in die U-Bahn drücken.
Werden.
Das ist dann eben auch so ein Punkt. Da fragt man sich so erstmal, wenn man davon hört, dass da Leute so von solchen Drückern in die U-Bahn gepresst werden, wo kommen eigentlich die Leute mit den Handschuhen her, die einen da reinpressen? Und woher wissen die, wann die da sein müssen zum Pressen? Ja, das ist, wenn du da U-Bahn fährst, merkst du sofort, in Deutschland sind ja die meisten U-Bahn-Stationen schlicht unbemannt. Also in Frankfurt zum Beispiel gibt es nicht mal an der Hauptwache oder an der Konstabler noch Personal, das da irgendwie in diesen Glaskästen sitzt. Die gibt es da zwar noch, aber da ist ja keiner mehr drin. In Tokio ist in jeder U-Bahn-Station Personal. Und zwar nicht einer, sondern eher so 4 bis 5 Leute. Und in den großen U-Bahn-Stationen sind es noch viel mehr. Also du hast an jeder U-Bahn-Station, wo du reingehst, musst du so ein Kärtchen lösen und dann durch so einen Automaten schieben, wie in Paris auch, wo dann sozusagen kontrolliert wird, ob du einen gültigen Fahrschein hast. Dann macht dieses Gate auf und lässt dich durch. Und da steht schon mal Person Nummer 1 und überwacht dieses Gate und schaut da alle Leute an. Und am Ausgang steht noch so ein Typ. Und unten auf dem Bahnsteig gibt es für jede Seite mindestens auch nochmal einen Typ, der jeden Zug ansagt und beim Abfahren ansagt, dass es jetzt gleich losgeht. Und dann irgendwie, der hat diese weißen Handschuhe an und eine Lampe in der Hand und ein Funkgerät und redet und macht und tut. Und jeder Zug hat vorne einen Lokführer und hinten fährt auch noch einer mit. Also es ist, der Personalaufwand ist infernalisch für alles, was sie tun.
Krass. Na ja, gut, aber wenn man sich natürlich jetzt mal überlegt, wie ist das auf dem Land? Ich komme ja ursprünglich vom Land, da gibt es keine Ampeln, da spielen die Kinder auf der Straße, da muss man nicht groß aufpassen. Dann bin ich in die Stadt gezogen, nach Frankfurt, da kann man plötzlich nicht mehr einfach über die Straße gehen, ohne zu gucken. Man muss sich an... Ja, muss ein gewisses Maß an Ordnung, muss auch durchgesetzt werden von der Ordnungsmacht, also im Endeffekt dann von Ordnungshütern auch. Und wenn man jetzt das nochmal vervielfacht, und Tokio ist ja eine Vervielfachung von dem, was wir unter Stadt verstehen, da ist es dann schon irgendwie erklärlich, dass dann eben ein viel größeres Maß an Ordnungsmacht da sein muss. Sonst ist wahrscheinlich dieses System gar nicht stabil. Wahrscheinlich würde da das totale Chaos ausbrechen, wenn die nicht diesen extremen Daumen drauf hätten.
Das glaube ich nicht. Und zwar aus quasi gesellschaftlichen Mentalitätsgründen. Also so wie ich den Japaner kennengelernt habe, und das ist jetzt natürlich wirklich nur ein Ausschnitt, aber mal so, wenn du die Massen, die auf der Straße so rumströmen, einfach mal auf dich wirken lässt. Und ich kenne ja nun Großstädte, weil ich mein Leben lang in Städten gewohnt habe, in Berlin, Frankfurt, alle möglichen.
Das ist aber schon eine ganz andere Dimension, gell?
Ja, natürlich, ist eine ganz andere Dimension, aber die Leute auf der Straße, die haben ja eine Art zu ticken. Und du merkst ja, wenn du in Berlin bist, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der sich die Menschenmasse fortbewegt, in Berlin niedriger ist als in Frankfurt. Frankfurt ist,
glaube ich, furchtbar langsam, grauenhaft.
Ja, Frankfurt ist eine der hektischsten Städte Deutschlands. Und Berlin, weiß ich nicht, wo sich das einordnet, aber es ist auf jeden Fall gechillter. Also die Leute sind nicht so hektisch wie die Frankfurter. Wenn du in Frankfurt in die U-Bahn einsteigst, daher ist es Gedränge und Geschubse und Gekämpfe darum, wer als erster durch die Tür darf. Und wenn du wieder raus willst, dann stehen die am Hauptbahnhof ja schon und drängeln in den Zug rein, bevor du richtig ausgestiegen bist.
Mhm, herrlich. Und,
in Japan ist alles, du siehst den Leuten an, dass sie es eilig haben. Also nicht eilig, sondern sagen wir mal, dass sie zielstrebig sind, dass sie irgendeinen Plan haben, dass sie irgendwo sein müssen, dass sie einen Termin haben, dass sie da hingehen und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Aber es wird nicht gerannt. Natürlich rennt mal irgendwie am Bahnhof einer, um einen Zug zu kriegen oder so. Aber so im Allgemeinen, du hast so nicht das Gefühl, dass die dass die so eine ungesunde Hektik verbreiten. Die sind zielstrebig, wollen dahin laufen vielleicht ein bisschen schneller, aber es wird nicht gedrängelt, es wird nicht rüde versucht, an anderen Leuten vorbeizukommen. Irgendwie diese ganze Masse an Leuten, die in die gleiche Richtung will, die hat so eine Geschwindigkeit und die läuft sie dann halt. Und da wird nicht geschoben und gemacht und getan und kann ich mal durch und gehen sie mal auf Seite und so, sondern ja, das hat alles so eine Ruhe irgendwie.
Weil die daran gewohnt sind, dass sie das müssen, oder? Die sind halt schon immer ganz eng beieinander. Und mussten sich deswegen das angewöhnen, dass sie, klar, dass die das zum Teil auch ohne den äußeren dauernden Druck machen, sei ja dahingestellt, aber es ist eben nötig, sehr geordnet sich zu verhalten, wenn man so eng beieinander lebt.
Ja, das mag sein. Wie gesagt, war Henne-Ei-Problem, ja. Ist das so, ja, weil, sind die so, weil das schon immer so war, oder ist das so, weil die so sind, oder ja, wie auch immer. Jedenfalls, ja. Da sind dann so Schilder an der Wand, da steht dann drauf, do not hurry. Und du schaust das an und denkst ja, erstmal ist das ja ein geiles Schild, überhaupt in die U-Bahn zu hängen, hetzen sie nicht. Aber ja, also der nächste Gedanke ist gleich, naja, das machen die doch eh nicht. Also
ja, bei uns wäre das, ja, bringt nichts.
Also es ist, ja, der nächste Gedanke ist dann, der da eben so kommt, ist diese Automatisierung und die Lautstärke. Also überall, zum Beispiel Getränkeautomaten, diese Vending Machines, wie es so auf Englisch so schön heißt, das steht da noch immer dran, die sind omnipräsent. Die sind immer und überall. Also du brauchst dich eigentlich in Tokio nur drehen und wenn du dich an irgendeiner beliebigen Straßenkreuzung einmal gedreht hast, hast du mindestens zwei Getränkeverkaufsautomaten gesehen. Und das Faszinierende ist, dass dem Japaner offensichtlich das Konzept von am Automaten ist es teurer, so wie das in Deutschland ist, das ist denen fremd. Also am Automaten, das kostet das gleiche, als ob du das im Supermarkt oder an der Tankstelle kaufst. Die machen da keinen Unterschied. Also eine Flasche Wasser kostet 1,10 und die kostet auch am Automaten 1,10.
Ja gut, dass es bei uns teurer ist, liegt ja auch nicht daran, dass es ein Automat ist, sondern da kommt daher, dass diese Automaten an Stellen stehen, wo sie es eben nehmen können, also wo du in einer Notlage bist und darauf angewiesen bist auf den Automaten. Wenn jetzt 100 Meter weiter der nächste Automat stehen würde, dann wäre das ja ausgehebelt.
Richtig, aber ja, also wie auch immer du es drehst, also die generell so auch am, wenn du ein Wasser am Bahnhof kaufst, ist das da nicht teurer, als wenn du es am Supermarkt kaufst. Also in Deutschland ist das am Bahnhof immer teurer, ja, aus irgendwelchen Gründen, ja. Und wir haben diese Automaten auch am Flughafen noch gefunden im Bereich, wo du schon durch die Zollkontrolle und alles durch bist, also in diesem Duty-Free-Bereich. Das ist ja dann der Bereich, wo du quasi schon sicherheitskontrolliert bist und dir wieder einen Liter Wasser kaufen darfst, den du mit an Bord nimmst. Mhm. Und der kostet am Frankfurter Flughafen 3 Euro irgendwas.
Klar, weil sie es können.
Ja, genau, weil du darfst ja da nichts mit hinbringen, du bist ja total abhängig in dem Augenblick. Und der kostet am Tokyota Flughafen, steht da der Automat und da kostet das 1,10, wie in der Stadt auch. Also cool. Das ist irgendwie faszinierend. Und deshalb werden diese Automaten auch von jedermann heftig benutzt. Also die sind doch vollkommen, du siehst in jedem dieser Automaten, die haben Durchsatz, also da wird gekauft. Und auch von alten Omis, die kaum noch groß genug sind, um da bis hoch zu gucken, um die Angebote in der obersten Reihe zu lesen, bis hin zu jungen Leuten, die da einfach so draufdrücken. Und die verkaufen dir auch heiße Sachen, das ist lustig. Die Automaten haben eine Heiß- und eine Warmsektion in einem Automaten. Da musst du aufpassen, wo du draufdrückst mal. Vor allem, wenn du die Zeichen nicht verstehst, dann sieht es so aus wie eine Getränkedose, drückst du drauf, kommt die Dose raus, stellt sich raus, heißer Kaffee. Und du wolltest eigentlich, das war eine Getränkedose, du gingst davon aus, du kriegst irgendein kaltes Energy-Getränk oder so.
Das kann ich. Früher in der Schule hatten wir einen Automaten, wo eben Cola und Limo und sowas rauskam und auch Kaffee. Und eins war heiße Brühe, also eine Suppe im Endeffekt, im Becher. Da habe ich mich als Fünft- und Sechstklässler gefragt, wer so bescheuert ist und sich eine Suppe aus dem Automaten holt, wenn auch Cola drin ist.
Ja, völlig absurd, gell?
Völlig. Später wurde dann Suppe abgeschafft, weil sie tatsächlich keiner genommen hat. Und Cola wurde abgeschafft, weil es ja ungesund ist.
Ja, und dann haben wir gleich am ersten Tag einen sehr faszinierenden Ausflug gemacht. Wir sind in ein sogenanntes Maid-Café gegangen. Also Maid? M-A-I-D-Café. In der Wikipedia steht, dass das eine Subkategorie von einem Cosplay-Restaurant ist, was wiederum, also Costume-Play, so.
So ja. Anime-Zeug, oder?
Ja, es ist so, es basiert.
Tut als wäre man Anime-Figur.
So ungefähr.
Mhm.
Und man hat uns da noch eine Geschichte aufgetischt, von der ich nicht so ganz sicher bin, ob die stimmt. So, ja, im Wesentlichen würden da quasi Nerds reingehen, so dass der Tokyota Großstadtkind, das irgendwie noch nicht, das lebt irgendwie bei Mama im Keller und hat es noch nicht so mit dem Kontakten zur holden Weiblichkeit. Und das geht dann da mal rein, damit überhaupt mal einem Mädchen begegnet, das mit ihm spricht. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, wenn man die Wikipedia liest, dann ja, dann ist das so ja, für Fetisch und Manga-Lover und so, keine Ahnung.
Das muss ich ja nicht ausschließen.
Ja, okay. Und es wurde. Und
was erlebt man da jetzt in diesem Maid-Café?
Es ist total weird. du kommst da rein und dann laufen da. Also generell kann ich schon mal vorneweg sagen, es ist zumindest in dem wir waren und so wurde uns das auch beschrieben, es ist vollkommen unsexuell in dem Sinne. Also es hat jetzt nichts mit Prostitution oder sowas in der Richtung zu tun,
okay.
Sondern es ist komplett jugendfrei, was da passiert.
Ja, und die Kostüme sind auch jugendfrei.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die schon eher aufreizend sind. Jetzt nicht, dass es Prostitution ist, aber dass es schon sehr aufreizend ist.
So ja, sie haben halt, Kleidchen an, aber weder besonders kurze Röcke noch besonders tiefe Ausschnitte. Also es ist halt, es sieht so ein bisschen schuluniformartig aus und es ist grotesk verniedlicht, also Niedlichkeit und da ist irgendwas süß, also Kawaii ist, das ist ja sowieso überhaupt das Wichtigste in Japan. Auch bei Männern wie Frauen, es muss immer alles niedlich sein. Deshalb überall Winkelkatzen und so weiter. Mhm. Und ja, du kommst da rein, setzt dich in dieses Café, wirst dann sofort begrüßt und an einen Platz hingesetzt. Wir waren also eine Gruppe von vier Leuten. Damit waren wir die größte Gruppe in diesem Café.
Alles zu dem Deutsche Zeitpunkt. Oder hattet ihr auch Japaner dabei?
Wir waren vier Deutsche, wovon einer seit einem Jahr in Japan lebt und ganz rudimentär Japanisch spricht. Also er konnte wenigstens so ein ganz kleines bisschen was kommunizieren. Mhm. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig, du musst da nichts verstehen. Also ja, dann bestellst du was zu essen oder zu trinken. Also wir haben Kaffee und Eisbecher und so ein Kram bestellt. Und ja, dann passieren halt gewisse Interaktionen. Also die in der Wikipedia steht, sie behandeln dich wie einen Master, also wie einen, weiß ich nicht, wie, ja, sie sind irgendwie
wie bessere Gesellschaften.
Ja, so ist schwer zu beschreiben. Also was im Wesentlichen passiert ist, sie kommen und machen irgendeine Interaktion, treten sie mit dir, indem sie irgendwelche niedlichen Spielchen machen mit dir und deinem Essen oder es für dich verzieren an Ort und Stelle. Sie malen irgendwelche Dinge mit Schokolade auf deinen Kaffee drauf und so. Und das Ganze passiert alles, das ist alles so wunderbar niedlich und irgendwie es ist echt schwer zu beschreiben.
Das klingt irgendwie sehr nervig.
Ja, das kann man so, ja, ich glaube, unser Hörer Q, der ist ja der Ober-Japan-Fan, wird wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause im Dreieck springen und in den Kommentaren klarstellen, was ich alles falsch verstanden habe. Und ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil es war wirklich auch unser Guide dort, dieser Kerl, von dem ich sagte, dass er ein Jahr dort lebt, war da noch nie drin und hat von seinen Arbeitskollegen gehört, das musst du mal machen, ja, du musst da mal reingehen und hat sich nie getraut, so da alleine reinzumarschieren, weil er auch nicht wusste, was ihn erwartet und was wir dann, hat er quasi gesagt, so, ich nehme euch jetzt da mit und jetzt machen wir das, oder wollt ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, oh, pff, scheißegal, wir gehen da jetzt mal rein, mal gucken, was passiert. Mhm. Und das war, glaube ich, die verrückteste und seltsamste Erfahrung, wie ich jemals Kaffee und Kuchen zu mir genommen habe. Weil wirklich, die kommen dann an deinen Tisch und dann musst du da irgendwie so Herzchen in die Luft malen mit ihnen zusammen und irgendwie das Herzchen deinem Kaffee widmen und so habe ich das zumindest interpretiert. Und dazu kommt, dass die wirklich mit einer Stimme sprechen, die klingt wie eine zu hoch gepitchte Comicfigur. Also das kann man nicht nachmachen. Die Frauen reden in einer Tonlage, das ist eigentlich nur noch ein Piepton. Und Ja, wir haben auch die anderen Tische beobachtet. Also auch an den anderen Tischen passiert im Wesentlichen das. Also da wird vielleicht noch ein bisschen mehr geredet, wo wir kein Wort von verstanden haben. Aber im Wesentlichen geht es immer wieder darum, dass irgendwie diese Herzchen und irgendwie niedlich und dann der Kaffee und irgendwas passierte dann. Und die Herren, denen das da vorgetragen wurde, die laufen dann einmal alle knallrot an im Gesicht und finden das irgendwie extrem aufregend. Und dann trinken sie ihren Kaffee. Und dann passiert wieder irgendwas. Und dann machen wir noch Fotos und auf Fotos wird immer posiert und dann muss man immer irgendwie so Hasenpfötchen oder so irgendwie noch posieren für die Bilder. Man fotografiert sich eigentlich nie und grinst nur in die Kamera. Man muss immer irgendeine Geste machen dabei. Das scheint wichtig zu sein.
Herrlich.
Ja. Also das war und das war auch in dem Stadtteil, wo diese Maid-Café-Kultur, das ist Akihabara in Tokio, wo das aufgekommen ist und wo das erste Maid-Café in Tokio gewesen ist. Und auch in diesem Stadtteil waren wir da in einem drin. Mhm. Ja, sehr wild.
Ja. Hm. Ja, und jetzt mal zum Curling. Wart ihr erfolgreich? Oder kam es darauf gar nicht an?
Also uns kam es, naja, wie soll man sagen, ganz ehrgeizfrei ist man nie. Also man will natürlich schon gewinnen, aber so innerlich wussten wir, das ist unser erster Auftritt auf internationalem Parkett. Die anderen Teams haben da unter Umständen schon mehrere Jahre Erfahrung. War auch das erste Mal, dass wir mit unter Zeitlimit, nicht unter Zeitlimit, aber unter mit elektronischer Zeitmessung gespielt haben, wo wirklich kein Raum für irgendwelche Tricksereien ist. Es kommt dann eiskalt ans Tageslicht, ob du deine Zeit überziehst oder nicht. Und wenn die abgelaufen ist, hast du verloren.
Macht ihr das gelegentlich oder?
Bitte?
Habt ihr das Problem oder?
Das weiß man, wenn man nicht mit Uhren spielt, nie so genau. Man hat dann immer das Gefühl, okay, dieses Spiel dauert länger als normal, aber bin ich das jetzt oder ist das mein Gegner? Ja, dann hat man, man leidet dann da schnell unter verzerrter Wahrnehmung und ist dann immer der Meinung, ja, guck mal, jetzt überlegt der Gegner schon wieder so lang.
Das wird in euren Ligen nicht gemessen, die Zeit?
In unseren Ligen ist es in der Regel so, dass es eine Gesamtzeit für das gesamte Spiel gibt, die dann aber für beide Teams gilt. Und wenn das Zeit abgelaufen ist, kann man natürlich nicht sagen, jetzt hat das Team verloren und das hat gewonnen, sondern da macht man es in der Regel so, dass es dann eine Regelung gibt, wie das Spiel verkürzt wird. Und damit es dann mal zu einem Ende kommt, das wird in der Regel gemacht, damit die Organisationsstruktur von so einem Turnier nicht auseinanderfliegt. Ja, wenn sich da irgendein Team oder irgendein Spiel plötzlich 3 Stunden Zeit nimmt und da sollte längst das nächste Spiel anfangen, dann kommt das ganze Turnier Zeitfenster durcheinander.
Aber es gibt eigentlich Regeln, wie lang jedes Team brauchen darf.
Richtig. Und zwar gibt es eine Gesamtzeit pro Team für das gesamte Spiel. Und dazu brauchst du aber dann eben Helfer, die irgendwie außerhalb des Spielfeldes sitzen und jedes Mal, wenn ein Team seinen Vorgang abgeschlossen hat, seinen Zug gemacht hat, seinen Stein gespielt hat, der dann auf den Knopf drückt und dann hält er die Uhr von Team A an und die Uhr von Team B läuft wieder los. Mhm. So ähnlich wie die beim Schach immer auf ihre Uhr draufhauen, ja, wenn sie ihren Zug gemacht haben. Mhm. Und dann eben wieder schaut, okay, jetzt ist das andere Team fertig, dann drückt er die Uhr wieder um. Und das kannst du als Spieler in dem Sinne nicht selbst machen, weil müsste man die Uhr irgendwie per Funk oder so, das wird so nicht gemacht. Also demzufolge.
Du brauchst noch einen zusätzlichen.
Du brauchst einen offiziellen, irgendwie einen Schiedsrichter oder so, der sich darum kümmert. Mhm. Und das natürlich pro Bahn. Also mit einem Schiedsrichter für 4 Bahnen kommst du auch nicht aus, also brauchst du richtig Personal. Also für so eine Curlinghalle hast du dann plötzlich, mindestens mal nochmal so 5, 6 Leute zusätzlich, die eigentlich die ganze Zeit nichts anderes machen können. Und das ist halt so ein Aufwand, den man sich auf so einem vereinsorganisierten Team, Turnier nicht gibt.
Und wie kamt ihr mit der Zeit zurecht?
Eigentlich ganz gut. Anfangs gibt dir das so eine ungesunde Hektik, weil du immer denkst, vielleicht sind wir hinten dran und so, ja. Und dann nach 1, 2 Spielen, wo du merkst, wir kommen damit hin, geht das dann wieder weg, aber das ist halt bei einem Spiel, wo was auch viel Überlegen erfordert, unter Umständen nicht so gut, wenn du, während du versuchst, strategische Überlegungen anzustellen, gleichzeitig im Hinterkopf
schneller denken,
Gedanken
schneller
hast, schneller, 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 komm mal zu Potte jetzt hier. Dann, das hat uns speziell, glaube ich, im ersten Spiel auch, ich will jetzt nicht sagen, den Sieg gekostet, aber im Nachhinein haben wir gesehen, dass wir in dem ersten Spiel hätten vermutlich gewinnen können, weil das Team, gegen das wir da gespielt haben, doch schlagbar gewesen wäre. Und ja, da kann man jetzt argumentieren, dass das vielleicht irgendwie der Zeitdruck da mit eine Rolle spielte, aber vielleicht ist das auch nur ja, so ein Möchtegern-Eindruck, wie auch immer. Später haben wir dann zwei Spiele gewonnen, gegen Norwegen und gegen ein japanisches Team.
Und das heißt, die Teams waren auch so etwa auf eurem Stand, so von ihrer Qualität her, oder?
Zumindest waren wir in der Lage, mitzuspielen. Wir haben auch in den Partien, die wir verloren haben, also wir haben, ups, jetzt habe ich hier mein Glas gegen das Mikro gehauen. Wir haben auch
in Glas in den Laptop gegossen.
Ja, genau. Wir haben auch in den Spielen, die wir verloren haben, sagen wir mal, zumindest in mehreren bis auf zwei gut mitgespielt und die sind knapp ausgegangen und hätten, wenn man ein bisschen mehr Glück und noch vielleicht ein klein bisschen mehr Talent auf seiner Seite gehabt hätte, am Ende auch genauso gut andersrum ausgehen können. Mhm. Also das ist so eine Sache, wo du sagst, wenn ich nochmal zweimal gegen die spiele, dann ist schon nicht mehr sicher, wer die Best of Three gewinnen würde, ja. Mhm. Wir haben allerdings auch zwei Spiele gehabt, wo wir ordentlich auf die Nase gekriegt haben. Und die Teams sind dann am Ende aber auch im Treppchen ganz oben gestanden, was einen dann wieder so ein bisschen mit dem Turnierverlauf versöhnt, wenn man dann sieht, okay, die uns so richtig versohlt haben, die sind am Ende auch 1 und 2 geworden.
Haben halt alle versohlt.
Und genau, und dann, das geht dann auch in Ordnung so. Wenn du dann so Spiele hast wie gegen China, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, man konnte da ja live im Internet auch zugucken und die Ergebnisse einsehen. Da haben wir zur Halbzeit 6-2 geführt. Und 6-2 ist im Curling eigentlich zur Halbzeit noch keine todsichere Führung, aber doch schon so ein deutlicher Vorentscheid. Also wenn man sich das noch aus der Hand nehmen lässt, ist schon sehr ärgerlich und wir haben das dann auch uns so richtig auf die am ärgerlichsten von allen Arten aus der Hand nehmen lassen. Wir haben nämlich 6-7 verloren und haben in der gesamten zweiten Hälfte keinen einzigen Punkt mehr zu Wege gebracht. Ja, das ist dann einfach, ja, das hätte nicht passieren dürfen. Aber irgendwie war in der zweiten Hälfte halt die Luft raus und man versucht dann immer noch so Dinger und sieht dann so, ja, jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, da machen wir jetzt 3, ja, dann muss dann nur noch der Stein da hin und dann haben wir 3 und dann steht's 9-2 und dann sieht das super aus. Und der Stein kommt dann nicht so richtig, wie er soll und hat dann irgendwas oder ist zu kurz oder zu schnell oder die Richtung stimmt nicht ganz. Und dann hast du, weil es der letzte war, hast du dann halt Punkte verschenkt und dann steht es halt nicht 9-2, wie du dir das eben ausgerechnet hast, sondern 6-4. Mhm. Und dann denkst du, jetzt sind die auf 2 Punkte ran, das ist ja jetzt gar nicht mehr so schön. Und dann läuft das nächste End wieder so und plötzlich ja hast du dann den Salat vollends davor, stehst davor und dann ja, also das ist dann, fangen die Psychospielchen an, ob du dich dann nochmal zusammenreißen kannst, dich davon freimachen, dass das gerade total schief gegangen ist und nochmal befreit aufspielen oder ob der Gegner dann plötzlich so eine zweite Luft kriegt und sagt, guck mal, jetzt sind wir wieder dran, jetzt machen wir sie fertig und das favorisiert dann in der Regel rein psychisch denjenigen, der da aufgeholt hat.
Klingt spannend.
Jo. Ja, insgesamt sind wir Platz 6 geworden. Hast du von wie vielen gefragt?
Von wie vielen?
Ja, von 8. Also nicht letzter, nicht vorletzter. Das ist eigentlich schon mal so. Ja, natürlich will man immer weiter vorne landen, aber eigentlich sind wir sehr zufrieden damit. Mhm. Im Nachhinein ist halt ärgerlich, wenn man zurück überlegt, wenn wir das China-Spiel gewonnen hätten oder unser erstes Spiel gewonnen hätten, dann wären wir sogar im Tiebreaker gewesen. Mit 3 Siegen hätte es zum Tiebreaker gereicht. Mhm. Dann hätte man noch ins Finale kommen können. Aber das sind alles ungelegte Eier. Und so. Grundsätzlich sind wir sehr, sehr happy mit dem Ausgang. Vor allen Dingen, weil wir halt nur in wenigen Spielen so richtig auf die Mütze gekriegt haben und auch in den Spielen, wo wir verloren haben, das Gefühl hatten, wir sind dran. Also wir können da mithalten. Und das war eigentlich so die Erkenntnis, die uns sehr stolz gemacht hat.
Hm. Jo. War das jetzt so eine einmalige Aktion oder ist zu erwarten, dass ihr jetzt in Zukunft mehr so Auslandsaufenthalte habt mit Curling?
Das kann ich so nicht beantworten. Also jetzt erstmal war das eine einmalige Aktion, die der Deutsche Curlingverband uns hat angedeihen lassen. Die genauen Gründe sind mir ja auch, kann ich ja nicht einsehen. Nichtsdestotrotz war die Deutsche Meisterschaft ja jetzt am Wochenende auch und da sind wir jetzt zumindest in die Endrunde gekommen. Das heißt, wir sind mindestens Vierter. Nach oben ist noch mehr drin. Wir können da noch theoretisch bis zu Erster werden. Also
das geht noch weiter.
Das geht noch weiter. Das
läuft noch.
Richtig, das ist so eine, du könntest das wie Playoffs, mit Playoffs lässt sich ganz gut vergleichen. Also die Plätze 5 und darunter sind sozusagen ausgespielt und stehen fest und die obersten 4 gehen nochmal in die Playoffs und spielen nochmal so eine Best-of-3-Halbfinal-Finalserie.
Und wenn ihr da jetzt deutscher Meister werdet, dürft ihr dann zur Weltmeisterschaft?
Dann wären wir theoretisch für die Weltmeisterschaft qualifiziert, glaube ich. Oder zumindestens.
Müsst ihr dann einen neuen Skip euch suchen, oder?
Ja, das ist dann eben unbekannt, was dann passiert. Dann müssen wir dem Mann entweder sehr schnell einen deutschen Pass besorgen. Es ist aber auch im Moment eher theoretisch, weil das Team, was im Moment in Deutschland so den Hut auf hat, das zu schlagen, das wäre schon eine kleine Sensation, wenn das klappen würde. Also das.
Ja, aber wenn die einen schlechten Tag haben oder.
Ja, aber eine Best-of-3-Serie über ein Wochenende ist halt dafür angelegt, um so ein typisches, die hatten heute Morgen, sind die mit dem falschen Bein aufgestanden, so, und dann hat halt irgendwer gewonnen. Das ist eben so angelegt, dass das nicht passiert, ne?
Ja, wenn die Magen-Darm-Grippe haben oder so. Man weiß es nicht.
Sind dann so, ja, genau, okay. Wir werden sehen. Also das ist Ende Februar und dann weiß ich mehr.
Aha. Na, halt uns auf dem Laufenden.
Ja, mach ich. Ja, also wie gesagt, ich habe in Tokio noch viel mehr Sachen erlebt, aber ich glaube, für heute haben wir auch eigentlich genug geredet, oder?
Ich glaube, wir sind schon weit über einer Stunde, ne?
Ja, ja, locker. Die Leute haben jetzt, glaube ich, genug von meiner Stimme. Der Krüger labert einem hier die Haare glatt, das ist nicht zu fassen.
Ich habe mich zwischendrin immer mal ausgeklinkt, beziehungsweise mein Skype hat mich ausgeklinkt. Ich hoffe, man hat es nicht zu stark gemerkt.
Ach, du hast mir gar nicht zugehört, so ist das.
Du bist da elegant drüber gegangen. Ich habe irgendwie gemerkt, als ich wieder drin war, hattest du deinen Gedanken einfach weitergeführt. Sehr gut.
Ich habe das gar nicht gemerkt. Siehst du mal. Gut, dass ich noch andere Zuhörer habe, wenn du mir schon nicht zuhörst. Eieiei. Ich habe vielleicht nur manchmal gedacht, der könnte mal eine Frage stellen. Naja. Gut, also. Entlassen wir euch damit und in der nächsten Folge sind wir hoffentlich wieder mehr als 2. Also ja. Reißt der jetzt so ein, gell? Stefan und Martin haben sich ja dann noch Jenny als Verstärkung geholt, aber waren letzte Folge auch nur zu zweit.
Ja, bringt natürlich nichts, wenn sie sich Verstärkung holen und dann das Aufnahmegerät vergessen.
Ja, genau. Das war eine sehr schöne Geschichte.
Auch schön, dass sie es erzählt haben.
Ja. So, ich gieße mir jetzt noch einen Hakushu Single Malt aus Japan ein.
Ich gieße mir jetzt, glaube ich, noch einen Erkältungstee ein. Ich bin nämlich ziemlich erkältet.
Suntory, eine ziemlich teure Flasche Whisky. Und dann gehe ich ins Bett.
Ja, mach das.
Ja, liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen habt zu Japan, ich werde die gerne beantworten. Schreibt die einfach in die Kommentare. Korrigier mich, was ich alles für einen Unfug erzählt habe über Maid-Cafés. Ich würde das auch gern verstehen, was da abgelaufen ist. Ich bin nach wie vor nicht so ganz schlau draus geworden. Und der Rest schreibt Kommentare zu den Filmen, die wir besprochen haben. Und guckt euch diesen Norweger an.
Und den Stumpfel.
Und den Stumpfel. Wie hieß der? Artist.
The Artist.
The genau. Artist. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Wow, ich habe noch nie so lange am Stück geredet.
Das war echt lang. War deutlich über eine Stunde.
Ich habe immer mal gedacht, du hältst mich irgendwann auf und sagst irgendwie sowas wie, den Rest machen wir nächste Woche oder so, aber du hast dann immer noch die nächste Frage gestellt. Dann habe ich gedacht, gut, dann
rede ich weiter. Ja, ich habe gedacht, ach, es plaudert sich gerade so nett. Du plauderst, ich höre zu.
Ja. Es gibt zu lachen.
Das Übliche. Das Sammeln vor der Aufnahme. Der einzige ernste Moment im Sneakpot.
Ja.
Okay.